Hallo, ihr Lokverrückten da draußen. Herzlich willkommen zur 15. Folge des Lok-Podcasts. Um euch diese verrückten Zeiten hier etwas zu versüßen, habe ich für euch mit Karin Klatt einen ganz, ganz lieben und spannenden Gast vor das Mikrofon bekommen. Karin ist seit 1961 Mitglied des Vereins und war in der ersten Mädchenmannschaft der Lok aktiv. Heute teilt sie mit uns viele tolle Geschichten rund um unseren Lieblingsverein. Wie immer freuen wir uns natürlich auf euer Feedback und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Auf die Ohren, fertig, los! Ja, liebe Karin, herzlich willkommen im Lok Bernau Podcast. In den letzten Wochen habe ich immer wieder gehört, dass ich dich doch endlich mal einladen soll. Und daher bin ich super froh, dass wir heute Zeit haben, ein bisschen über früher zu reden, über heute und bestimmt auch übermorgen. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Karin, du bist ja schon seit 1961, habe ich jetzt rausbekommen, aktives Mitglied bei der Lok. Wie bist du denn überhaupt zu dieser besten Sportart der Welt gekommen?
Ja, beste Sportart ist gut. Ja, wie war das? Das war der Lothar Kühne, der als 15-Jähriger gerade so seinen Übungsleiterlehrgang absolviert hatte. Der kam in die Schule, wir waren glaube ich so 4., 5. Klasse. Und hat die Frage, wer hat Lust, Basketball zu spielen? Also es ging gleich um Basketball, nicht nur um Sport. Ja, dann haben sich 2, 3, 4 gemeldet, die wir in der Klasse waren. Und dann hat noch die eine hat ihre Schwester mitgebracht, die Heidi Wachner, die Elke. Und dann waren noch 2 andere, mit denen man immer so gespielt hat in der Freizeit. Ja, und dann haben wir hier nicht weit von der Geschäftsstelle, und zwar da hinten auf dem Sportplatz der damals Kreisberufsschule. Mhm. Dort haben wir unsere ersten Trainings gemacht mit Lothar Kühne. Und wir sind von da an, wir waren da 8 Mädchen und wir sind eigentlich in der gesamten Zeit dann eigentlich nur so 11, 12 gewesen. Mehr waren wir nicht, aber die immer, die kamen immer, also da gab es nichts. Wir haben lange Jahre dann so trainiert, 2 Jahre mit Lothar Kühne und später dann mit Ingo Koch.
Ja, der ja auch schon mal hier am Mikrofon saß.
Ja, der
genau.
Saß auch schon mal hier.
Und das war so die erste Mädchenmannschaft des Vereins oder gab es schon Mädchenmannschaften oder Frauenmannschaften irgendwie? Weil es ist ja kurz nach der Gründung gewesen, ne? 58 wurde der Verein gegründet und dann 61.
Genau, nein, wir waren, man sagt immer so, die erste Mannschaft, weil sie so die ersten Siege eingefahren haben, okay. Die bekannt wurden dadurch. Aber es gab schon eine Mädchen- oder muss man sagen Damenmannschaft, die waren so ungefähr 15, 16, 17 Jahre alt. Die haben trainiert unter Siegfried Wolanik.
Ja.
Und da haben also solche wie Petra Wünsch, Brigitte Kühne von Lothar Kühne, die Frau, Edelgard Mack von Siegfried Wolanik, die Frau, dann meine Schwägerin Annelie Klatt, also verheiratet jetzt Wollmann, und noch einige, mir fallen halt die Namen jetzt nicht mehr so ein, die gab es und die haben auch Spiele gemacht und ich habe da ab und zu dort mittrainieren dürfen, okay. Weil ja, das sich so ergab. Also ich konnte dann das 3. oder 4. Mal da Training mitmachen. Wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Mal Training.
Das ist schon Leistungssport.
Ja, also dann wurde also dann schon, ja, kann sein. Ja. Und diese Mannschaft hier, also zum Beispiel meine Schwägerin, die haben hier übrigens auch wieder in diesen Räumen hier der Geschäftsstelle, war die erweiterte Oberschule, die EUS. Meine Schwägerin hat dort also auch die Abitur mit Berufsausbildung gemacht und war da Näherin, also Schneiderin, Schneiderin, nicht Näherin. Und die haben also für ihre Mannschaft und auch für die Jungsmannschaft die Nummern auf die Trikots genäht. Ah, okay. Ich sage das bloß mal so, weil du fragst sicherlich auch bestimmt, was hat sich so geändert.
Genau.
Also solche Sachen. Also die gab es schon und dann unsere Mannschaft.
Ja, cool. An diese Nähe, mein erstes Trikot kann ich mich auch erinnern. Das habe ich mich noch zu Hause, da wurde auch die Nummer aufgenäht. Aber ja, ich glaube, nicht von der Näherin, sondern von meiner Mutter irgendwie.
Ja, wir haben das auch
dann immer schnell noch immer nachgenäht. Ja.
Die wurden jetzt sind ja manchmal auch abgerissen.
Ja, genau. Ja. Ja, also finde ich witzig. Du hast ja gerade erwähnt, Ingo Koch war ja dann 18 Jahre lang dein Trainer. Das ist und der hat ja unglaublich viele Reisen und Trainingslager organisiert. Gibt es denn da so Momente, die dir so am meisten in Erinnerung geblieben sind, wenn du da zurückdenkst?
Ja, also ich muss mal sagen, alle. Ich kann alle Fahrten nachvollziehen noch, weil sie einfach so schön waren. Und großen Dank an Ingo Koch, weil da ist ja wirklich Zeit drauf gegangen. Gut, also es hat ihm sicher auch Spaß gemacht mit uns, aber es ist ja doch immer eine ganz schöne Verantwortung, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Ja, ich kann mich gut erinnern, also im Sommer ging es immer mit den Faltbohren an die Müritz. Und besondere Momente dabei, ja, gab es eigentlich viele. Also das eine, wir mussten uns ja selbst verpflegen. Wir sind ja mit den Faltbooten gewandert. Ja? Also wir waren nicht an einem Ort. Ja. Wir haben immer früh Frühstück, also vorher einkaufen und dann gefrühstückt und dann ging es mit den Faltbooten weiter. Also wir haben große Touren unternommen.
Wie viel wart ihr denn da insgesamt? Also sind das so eine Kanu-Faltboote gewesen oder haben wir mal nur ein?
Ja, also es waren meistens zwei, in seinem Einzelnen und wir waren, glaube ich, alle zwei zu zweit. Okay. Ja, wir waren, glaube ich, zehn oder zwölf. Ja, die Mannschaft waren alle dabei. Ja, und dann haben wir jeden Abend die Zelte aufgeschlagen. Und wieder gekocht, so auf Propangas, weiß ich jetzt gar nicht. Oder wir hatten diese Tabletten, ich weiß nicht, ob das so
weit geht. Die man so anzündet.
Ja, wunderbar. Und besondere Momente dabei waren eigentlich einmal, also als wir aus den Kanälen rauskamen und auf die Müritz und es war wirklich windig. Und wir haben allesamt, außer an der Ostsee, noch so eine Welle noch nicht gesehen. Mhm. Und ich weiß nur noch, wie Inge sich umdreht und sagt, Mädchen, schaffen wir das? Traut ihr euch hier rüber?
Was ist das für eine Frage?
Aber bei uns doch, das haben alle zugegeben, doch ein bisschen mulmig, aber es ging gut.
Also aber gerade die Müritz ist da auch bekannt und auch gefährlich, ne? Also da wirklich, trinken leider wirklich fast die meisten
im Winter. Das sah nicht gerade so aus, ja. Und was die Winterlager betrifft, die waren natürlich auch schön. Keiner konnte Skifahren von uns erstmal. Das lernt ihr schon. Ja, und dann hatten ein paar konnten ein bisschen, die hatten auch ihre Skier, aber wir haben die dann uns dort geborgt, glaube ich, also ausgeliehen, glaube ich. Oder nee, wir hatten, also das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, wir hatten Skier und früh ging's los, ne?
Und dann Langlauf aber. Ihr wart denn hier irgendwie.
Naja, oder? Langlauf, ja, aber wisst ihr, im Thüringer Wald war das immer so. In der Nähe von Erfurt, in der Nähe vom Rennsteig.
Ah,
und
okay.
Grafwinkel war zum Beispiel mal eine so eine Station, wo wir da wo wir dann ständig da waren. Und da geht es nicht nur langlaufmäßig
lang. Da hoch und runter.
Hoch und runter, hoch. Weiß ich gar nicht, wie wir das gemacht haben. So irgendwie
und runter auf den Po.
Und runter waren dann oft ein Baum unsere letzte Rettung, dass wir anhalten konnten.
Mensch, Ingo, der hat ja Sachen mit euch gemacht.
Ja, trotzdem möchte ich überhaupt nicht.
Ja, wissen. Aber an sowas erinnert man sich dann
ja,
aber.
Ja, das sind so die besonderen Momente. Aber da gab es Kleinigkeiten, gab es viele. Und die kann man jetzt auch nicht mehr so hin.
Aber cool. Nee, hat ja auch beim Podcast-Besuch auch viele interessante Geschichten erzählt. Und eine ist mir hängen geblieben mit diesem Kohleofen in der einen Halle.
Ja,
ne? Und an den kannst du dich ja bestimmt auch erinnern. Hast du dir auch mal da das Popöchen verbrannt irgendwie beim Ausblocken? Oder?
Nee, Gott sei Dank nicht. Den Ofen kenne ich sehr gut. Ingo hat, glaube ich, so gesagt, zwei Öfen. Ich kann mich nur noch an den einen erinnern. Mhm. Kann sein, dass früher noch ein zweiter war. Ja, der stand einfach da, wie gesagt, an der Grundlinie in der Nähe des Korbes. Und ab und zu haben wir da auch mal eine Kohle nachgelegt, wenn wir Training hatten. Ansonsten lief das so. Heiß war er und man ist auch manchmal rangetoucht, aber ich glaube, man war so lange, so schnell wieder runter oder weg davon. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns irgendwann mal verbrannt haben. Also das ist alles gut gegangen.
Nur der vom Arbeitsschutz und so, wäre das ja jetzt nicht mehr so genehmigt worden.
Es war vielleicht auch mal so ein Gitter drum, aber das hat nicht lange gehalten, weil du ja immer dagegen
getoucht bist, ja. Und wie ging so deine spielerische Karriere im Prinzip weiter? Du hast ja gesagt, mit 10 oder 11 angefangen zu spielen ne? Und dann auch relativ zeitig bei den Damen dabei. Und was waren da so die Höhepunkte bei dir jetzt? Wie lange hast du da gespielt oder wo waren die Turniere, an die du dich erinnern kannst?
Also ich kann mich an Spiele bei der Damenmannschaft gar nicht so erinnern. Da habe ich wirklich nur das Training mitgemacht, weil unsere Mannschaft bestand ja schon.
Ach so, okay.
Und das ging alles nur um unsere Mannschaft. Also wie gesagt, vom 10. Lebensjahr an, wir haben dann in Berlin gespielt, Silberkorb-Turnier hieß das. Gibt es das überhaupt heute?
Ich weiß gar nicht mehr.
Also Silberkorb-Turnier, da waren wir, sind wir meist Zweite oder sind wir auch Erster geworden. Ja. Das war eigentlich fast jedes Jahr. Dann hatten wir so eine Pioniersparte-Garde 1965, kann ich mich erinnern, in Magdeburg. Und der absolute Höhepunkt war natürlich dann die erste Kinder- und Jugendspartakiaden. Also es gab vorher eine Pionierspartakiaden, da war eine Lothar Kühne, glaube ich, noch mit dabei. Und dann gab es die erste Kinder- und Jugendspartakiade in Berlin, im Jahnsportpark. Und da haben wir den zweiten Platz gemacht. Das war das beste Spiel, was wir so gemacht haben. Weil wir haben ja eigentlich mehr oder weniger in Halle gespielt, in Magdeburg, in Dresden, in Berlin. Ja. Also der Lauchhammer, in Lauchhammer noch. Und die Hallenser waren natürlich in der KJS. Die haben
also so eine Sportschule, ne? Kinder- und Jugendsportschule heißt es. Ne? Die haben Vormittag-, Nachmittag-Training. Ne?
Genau, ist, genau so. Und in diesem Spiel, wo wir da die Silbermedaille gewonnen haben, da haben wir lediglich mit 5 Punkten verloren. Also okay. Ich kann mich noch erinnern, wie das immer mehr Zuschauer wurden. Das haben wir ja noch gar nicht gewöhnt. Ja, Basketball und dann die Kinder noch so. Ne? Also das war schon sehr, sehr spannend und ich glaube, Ingo hat da auch jetzt an der Seite gestanden und gezittert. Also das wäre der absolute Triumph da geworden, aber wir waren auch so zufrieden und das war auch sehr schön. Also das war ein richtig schöner Erfolg.
Cool. Und soweit ich das rausgelesen habe aus der Chronik, wurdest du ja da auch ausgezeichnet bei dem Turnier.
Ja,
ne? Also,
ja, ja.
Ne? Also können wir ja ruhig auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ja, danke, ne? Also da hattest du die meisten Punkte gemacht, ne? Und,
genau, die meisten Spielerin. Punkte und dann da beste Korbwerferin, ja, beste Spielerin kann man ja sehen. Ne?
Ja. Und war das sowieso, dass du sehr offensiv stark warst oder wo waren deine Stärken grundsätzlich so in deiner Karriere?
Werfen. Also ich konnte gut treffen.
Okay.
Also jetzt ergibt sich jetzt aus dem. Aber ich konnte gut treffen und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ stolz drauf, wenn ich jetzt mal im Training hier bin bei meinen U16, U18 Mädchen und dann mal werfe. Es klappt noch.
Okay.
Ja. Aber das hängt damit zusammen, dass man wirklich
sauber abklappt. Auf die Technik geachtet haben. Lothar und Ingo, Liebe drauf geachtet wahrscheinlich.
Also ganz besonders Ingo, bei Lothar auch schon, der hat so eine Verteidigung besonders geübt. Da lachen wir heute noch drüber, weil das immer komisch aussah, weil man Trockenübungen Verteidigung macht. Aber ja, und Ingo Koch, der hat uns wirklich diese technisch sauberen Würfe beigebracht. Und das versuche ich jetzt den Mädchen also auch rüberzubringen. Das ist schwer, weil ich weiß selber, wie ich dachte, Mensch, ich muss doch nicht so werfen, das geht doch auch so. Aber nee, es geht nicht so. Man muss technisch einwandfrei werfen, sonst klappt es nicht.
Ja, und dieses Techniktraining ist ja nicht unbedingt an der ersten Position der Beliebtheitsskala im Training. Ne? Aber ist halt wichtig, ne? Aber ist ja schön, dass du da so eine Impulse setzen kannst und aus eigenen Erfahrungen sprechen kannst. Ist ja cool. Und dann ging das dann weiter nach dem Jugendbereich. Bist du denn, seid ihr als Mannschaft dann übergegangen in den Damenbereich und habt da auch nochmal weitergespielt? Oder?
Ja, wir sind dann auch noch in den Damenbereich übergegangen, aber das korreliert jetzt mit der Ausbildung und mit Studium.
Ah,
da
okay.
war der eine mal nicht da und der andere mal nicht da. Wir haben noch in der Damenmannschaft gespielt, das weiß ich. Aber jetzt gar nicht mehr so intensiv.
Okay.
Ja, aber wir haben, ich glaube, wir haben auch noch.
Und du warst doch auch noch in der DDR-Auswahl der Jugendspielerin oder was war das für eine Auswahl?
Ja, das war meine Auswahl, also Nationalkader, da wurde war ich zweimal im Trainingslager. Einmal in Güstrow. Da gibt es auch einen besonderen Moment, der mir unvergessen bleibt. Waren ja noch verschiedene Mädchen da und und das schaffen wir nicht und so. Und dann gab es eine Sache über den toten Punkt laufen.
Kennst du den toten Punkt? Ja, dass man so lange läuft, bis man umfällt, oder?
Nee, nicht umfällt.
Achso, also soll schon am Leben bleiben.
Ja, ich dachte, na, wieso was nicht? Naja, fängt es an zu laufen. Also ich gedacht habe, ich damals, ja, man läuft einfach mit. Und dann läufst du eben so lange um den Sportplatz rum da in Güstrow, bis du nicht mehr kannst. Und da war aber auch keiner da, oder zu anderen vielleicht wurde das jetzt so mal aufgeputscht. Lauf weiter.
Sondern du musstest für dich.
Da, du musstest das für dich machen. Und als ich das geschafft hatte, da habe ich dann hinterher gedacht, ja, was kommt noch auf dieser Welt, was du nicht kannst.
Wie viele Tage bist du denn laufen?
Nee, nicht Tage. Nee, die brechen das dann ab.
Okay.
Die merken das.
Okay, also das, die kriegen dich nicht, die haben gesehen, du hältst durch.
Ja, genau.
Die wollten auch nach Hause.
Ja, also das war, damals, ich sag sowieso, das Training war, glaube ich, ein bisschen härter. Härter im Sinne von konditionell härter und...
Ja, aber ob es nun wissenschaftlich fundierter war, weiß man auch nicht. Ne? Ich glaube, da wurden auch viele Körper zerschunden und ob du krank bist oder nicht, ob du Fieber hast oder nicht, war egal. War, dann wurde das ausgeschwitzt und los geht's. Ne? Also.
Genau, ich habe nicht gemerkt.
Du bist einfach mal laufen. Das ist schön. Wie konntest du denn, du hast ja schon erwähnt, die berufliche Ausbildung, dass da einige weggegangen sind. Wie konntest du es denn schaffen mit deiner Ausbildung und mit der Gründung der Familie? Konntest du da im Basketball alles so vereinbaren oder konntest du dann nicht mehr aktiv bleiben?
Na, ich sag mal unterm Strich, ja, konnte ich vereinbaren. Also ich habe nach der EOS hier 1970 angefangen zu studieren, Psychologie an der Humboldt-Universität und in Berlin. Und in Berlin gab es ja den TSC und dann habe ich da trainiert mit in den vier Jahren. Mhm. Also da und dann auch mal in Bernaude war ja dann auch noch Training von denen, die hier waren und die jüngeren Mädchen, die dann nachgerückt sind. Und ja, das war eigentlich beim TSC. Und dann hat auch, glaube ich, die Humboldt-Universität auch so eine Mannschaft. Dann hat man so Studentenmeisterschaften gemacht. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr erinnern, was wir da alle wo wir da gespielt haben. Aber da blieb das Basketballtraining noch bestehen. Dann habe ich, wie gesagt, hier angefangen im Schichtbrennstoffwerk als wissenschaftlich, also in der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. Und da habe ich dann auch mein erstes Kind bekommen, den Alexander, und zwei Jahre später den Ralf. Und da gab es einen gewissen Bruch.
Ist alles ein bisschen anders mit Kindern. Ne?
Mit Kindern ein bisschen anders, ja. Aber ich muss sagen, man hätte alles. Ich war ja noch hier in Bernau, also man hätte schon weitermachen können. Und da gab es so eine gewisse Zeitpause, aber dann habe ich wieder mit dem Training hier so ab und zu, war ja immer mal so. Ja, und Ingo, der wohnt ja in meiner Straße, der hat dann auch schon vor 10 Jahren gesagt, ich kann, komm doch nochmal zum Training da, Dienstag 20 Uhr. Ja.
So ein bisschen werfen, ein bisschen umdaddeln.
Ja, und ich habe es aber nicht gemacht, das bereue ich zutiefst. Achso, dann sollte ich noch bei U60, also, also er hat immer wieder mal gefragt, mitspielen, ja, und ich habe es irgendwie nicht gemacht, weiß ich nicht. Und dann mit der Wende habe ich mich nur noch auf die Arbeit konzentriert, also so gut wie nichts anderes um mich herum gesehen. Ich habe dann noch in Eberswalde gearbeitet. Und
okay, also da gab es auch einen Wechsel nach der Wende denn, also für dich auch, dass du da nochmal neu irgendwie was lernen musstest und nochmal neu Gas geben, oder war dein Job eigentlich recht sicher?
Mein Job, da hatte ich Glück, also ich habe in der Berufsberatung gearbeitet, im Arbeitsamt, damals noch DDR, und bin dann automatisch in die Arbeitsagentur, also war auch erst Arbeitsamt, dann Arbeitsagentur übernommen worden, und das ging fließend, ja. Also ich hatte keine Schwierigkeiten.
Okay. Und konntest du denn den Basketball-Virus an deine zwei Söhne übertragen?
Ja, Virus, das ist jetzt so das Wort.
Also, ja, stimmt, ich darf es vielleicht nicht mehr sagen.
Übertragen, ja, schon. Also Alexander und Ralf, die haben Basketball gespielt eine gewisse Zeit. Aber der Virus hat sie nicht zu sehr infiziert. Also das war nicht so sehr lange. Aber ja, eine gewisse Zeit. Und der Ralf, der hat immer dann, weiß nicht wie alt er da war, wo er da gespielt hat, da hat er gesagt, muss ich heute wieder zum Training? Ja, Ralf, gehen wir heute wieder zum Training. Da ist er umgegangen, aber das war nicht sein Ding. So richtig nicht. Aber er hat ja ein BD gespielt.
Ja. Oh, ist doch schön. Und wie hat denn Basketball so dein Leben geprägt, wenn du so zurückblickst? Also was hat dir das denn, diese Mannschaftssportart, ne, was wir auch als Trainer ja auch immer wieder versuchen, den Kindern rüberzubringen, wie wichtig das ist? Also ist es denn jetzt wirklich so für dich, wenn du mal so zurückguckst, dass dir dieser Basketballsport eine Menge gebracht hat? Also
ja, also ja, richtig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so diese Gemeinschaft, die mit anderen zusammen auch, ich war ja auch immer Kapitän, so eine gewisse Verantwortung hast du dann so gehabt, oder irgendwie musstest du immer, ja, wie soll ich denn jetzt sagen,
auf alle achten so ein bisschen und gucken, dass die miteinander.
Ja, das hat mich eigentlich geprägt, obwohl das ging schon in frühester Kindheit los, Karin, das ist doch eine Funktion für dich, und ich hatte immer irgend so eine Funktion und dann Jobs, die also irgendwo ja Verantwortung benötigt haben, und von daher muss ich schon sagen, und das ist einfach auch so, dieses Team zusammen, dann merke ich auch bei den Mädchen jetzt, wie gut die sich verstehen, und das ist sicherlich wunderbar für die, also, und ich freue mich darüber, wenn ich das sehe, ja, die verstehen sich wirklich gut, ja, die Mannschaft, und das prägt einfach auch gelassen zu sein, würde ich so sagen, oder auch schwierige Dinge zu meistern, wo man denkt, na, und so Widerstandskraft auch durchzuziehen.
Durch den Lauf zum Beispiel unter anderem.
Ja, unter anderem vor diesem Lauf. Aber ich merke das bei den Jugendlichen oder so, bei meinen eigenen Enkeln, dass sie, also viele wird so ein bisschen husch machen und dann nicht bis zum Ende. Also die Konzentration hält nicht an. Das muss man schon lernen und ich glaube, das lernt man durch den Sport. Ja. Mhm. Und immer höhere Leistungen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gefragt, aber wir waren damals getrimmt, immer besser und immer schneller und immer weiter und immer höher zu werden.
Naja, klar. Also,
aber es war nicht verkehrt.
Also, und hast du denn noch Kontakt zu deinen alten Mitspielerinnen sozusagen? Seid ihr immer noch so eine Truppe, die sich regelmäßig trifft?
Regelmäßig nicht. Wir treffen uns fast immer nur zum Geburtstag von Ingo Koch, wenn er mal einen besonderen hat. Und das ist ja bald wieder soweit.
Ach so, okay.
Also, da haben wir uns auch getroffen und ihm gratuliert. Aber wir sind, also ich bin in Kontakt zu einigen, so Heidrun Wachner zum Beispiel, zu Jutta Kreuntke, Gabi Bayerick, sag mal, die alten Namen, die heißen jetzt alle anders. Cornelia Stütze natürlich nicht zu vergessen. Ja, aber regelmäßig nicht.
Okay.
Nee, leider nicht.
Und was machst du so außerhalb des Basketballs? Wir kommen gleich auch nochmal dazu, dass du ja auch noch als Trainer aktiv bist. Hast du noch so andere Hobbys oder als Rentnerin keine Zeit, so wie ganz viele Rentner?
Ja, nee, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Aber das Sprichwort hat natürlich auch was für sich. Manchmal ist es doch so. Jetzt, wenn jetzt Training wäre, dann würde ich 2 bis 3, ne, zweimal gehe ich zum Training bei den Mädchen und zweimal mache ich auch Schularbeiten mit den Enkelkindern. Ja, also mit Laura, mit dem Florian, manchmal auch mit dem Lennart.
Wie viele Enkelkinder hast du? 3 oder
4? 4. Mhm. Ja. Und im Sommer dann gehen wir baden und also
du
Enkelkinder, Haus und Hof. Ich lese auch sehr gerne, aber komm, dazu. Da sage ich, da fehlt ein bisschen die Zeit, aber für mich zählt auch der Satz, Zeit hat man für alles, was man möchte und was man eigentlich so machen möchte. Und von daher muss man sich für alle doch Zeit nehmen.
Also Thema Prioritäten, ja, was immer so ganz oft.
Ja, auf alle Fälle. Und ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Oder wir fahren auch gerne an die Ostsee und ja, aber auch meistens mit den Enkelkindern macht es am meisten Spaß.
Ja, das ist ein bisschen was los denn, wa?
Ja.
Du hast ja schon erwähnt, dass du ja auch als Trainerin aktiv bist. Welche Mannschaft betreust du jetzt aktuell? Jetzt sagen wir mal, wenn jetzt nicht die Pandemie wäre.
Ja, die weiblich U16-U18. Ja, weil schon 3 dabei sind, die sind schon 17 oder werden 17 und die können dann wieder nicht in der U16-Mannschaft mitspielen. Jedenfalls nicht in der Brandenburg-Liga, glaube ich.
Okay, ist ja auch so ein Alter, was ja bei dir früher sozusagen der Höhepunkt auch war, ne? Wo du dich auch viel dran erinnern kannst. Gibt es denn da große Veränderungen vom Basketball her oder vom Grundsätzlichen, von jetzt im Vergleich zu dem, was ihr damals gemacht habt, außer der Kohleofen im Spielfeld?
Also direkt Basketball.
Genau, basketballmäßig oder auch so gerne.
Naja, die Härte des Spiels, wo ich sage, das finde ich jetzt gut.
Früher, also
das körperlicher geworden. Früher durftest du ja nun wirklich, wenn du da irgendjemanden nur berührt hast, ich glaube, das war fast so, also ich will nicht übertreiben, aber wenn du jemanden berührt hast, dann hast du das Foul gekriegt. Und wir haben oft mal 5 Foul gehabt, also da haben wir eigentlich, wir haben nicht so viel Mann. Jetzt kannst du doch schon ein bisschen wegschieben, jetzt kannst du auch ein bisschen härter zufassen. Naja, und dann gibt es, also gegenüber der Zeit, wo ich gespielt habe, auf alle Fälle sehr, sehr viele neue Regeln. Das ist klar, das entwickelt sich ja, das ist sehr. Und also ich meine, ich kann die englische Sprache, ich kann auch Englisch sprechen, so ja, Englisch relativ gut, aber die ganzen Begriffe im Training, insbesondere als Timor Topal dann kam, ja, ging nur Englisch zu mit Halbzeit und also da musste ich natürlich zu Hause mal nachgucken. Das habe ich erstmal gelernt, weil man sagte, da stehst du ja in der Halle auch nicht an, es schallt so.
Ja, genau, dann wird so genuschelt, und dann hin und her gerufen.
Mehr so dieser Schall. Der spricht da lang, du stehst gerade da und wisst,
was er jetzt gesagt
hat. Nee, wollte ich auch nicht immer fragen. Und dann habe ich erstmal zu Hause alles nachgeguckt, wie das alles so heißt. Ja, das ist so neu. Ansonsten würde ich sagen, und vom Training her, Basketballtraining, würde ich sagen, das ist heute spielerischer und nicht so anstrengend wie bei uns. Wenn ich an den Treppentraining denke, in den Trainingslagern Wiesenthal hinter der Schule, da die Steintreppen, aber eher anders als die andere. Rauf und runter, rauf und runter. Aber ich glaube, uns hat es gut getan.
Glaube ich schon. Ne? Ja, die Mischung macht es wahrscheinlich, ne? Wie bei allen Sachen. Ja. Ich meine, man kann ja auch spielerisch Akzente setzen und auch Konditionstraining machen, ne? Irgendwie, aber wahrscheinlich bringt beides ganz gute Punkte.
Man muss auch, also Methodik ist ja auch wichtig. Das ist schon, ja, haben wir auch gemacht, aber ich kann mich eben mehr an diese harte Training erinnern.
Aber du freust dich, so wie ich es raushöre, freust dich wieder aufs Training, wenn es dann wieder bald losgehen kann, hoffentlich. Also das ist für dich auch eine schöne Zeit und Höhepunkt der...
Auf alle Fälle. Also das fehlt einem. Das wird jedem so gehen jetzt in der Corona-Zeit, dass die Kontakte zu anderen, die sind ja so eigentlich so wenig und so gering oder kaum noch momentan. Das fehlt, glaube ich, jedem. Und ja, das Training insbesondere und insgesamt so mit Freunden treffen und so, das ist glaube ich, der schwerste Punkt in dieser Zeit.
Ja, das stimmt. Du hast ja aufgrund deines Alters und der Erfahrung ja wirklich schon eine ganze Menge erlebt. Was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich von damals mit deinem jetzigen Wissen und mit den jetzigen Erfahrungen mit auf den Weg geben? So als kleine Abschlussfrage.
Der 15-jährige, ja. Also wenn ich jetzt, ja, das ist schwierig, Marco, weil da ist die Wende dazwischen. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, mit... Also, dann müsste ich jetzt teilen, also
die
Erfahrung. Dann würde ich sagen,
muss ja nicht,
also ich sag mal, unterm Strich, ich habe halt richtig gemacht.
Ach, schön. Ja,
aber sicherlich, ich würde jetzt sagen, Mensch, Karin, bleib dabei, lass diesen, wenn du irgendwie kannst, lass keine Lücke dazwischen. Man sieht es an Ingo Koch oder auch an anderen, die spielen, wie gesagt, spielt ja heute noch.
Also einfach dranbleiben, kontinuierlich dranbleiben.
Dranbleiben, kontinuierlich dranbleiben, das ist ja nicht nur für den Basketball gut, sondern insgesamt für die Gesundheit. Und da die Lücke, die würde ich sagen, Karin, lass die nicht zu, wenn du älter wirst, bleib dran und mach da weiter. Das ist vielleicht so.
Ja, schön, das kannst du ja denn deinen Mädels, wenn die irgendwie jemand mal sagt, er will doch nicht mehr so richtig zum Training, kannst du das ja sagen, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, bleib dran.
Ja. Ja, nee, also das war eigentlich so das, wie gesagt, und Zeit hat man immer, man muss sich bloß nehmen für das und das macht ja eigentlich auch jeder. Ja, also das wäre so meins.
Cool, na vielen, vielen Dank, Karin, für deine Zeit, die du ja hast du gesagt, aber trotzdem vielen Dank, dass du die genommen hast und für die tollen Geschichten und schön, dass du im Verein immer noch aktiv bist und die Erfahrung weitergeben kannst, da können die Mädels ganz froh sein und bleib gesund jetzt in diesen verrückten Zeiten und auf dass wir bald wieder den stickigen Hallenluft riechen dürfen.
Ja, das ist übrigens auch so mal stickiger Hallenduft, wenn du dann in die Halle kommst und du riechst so diesen Staubschweiß.
Blut.
Blut, nee, aber da bist du nicht 70, sondern da bist du minimal 17 oder so. Das macht eine ganze Menge aus. Und ich denke auch hier, weil der Ingo Koch hat viel über den Erich Wünsch erzählt. Also ich möchte da auch wirklich nochmal meine Achtung für ihn ausdrücken. Der war wirklich ein ganz wertvoller Mensch, ein großer Sportler und ein richtig guter Freund auch zu jedem. Und trotz dieser Behinderung hat er Dinge also vollbracht, muss ich sagen. Und ich habe auch damals, als Ingo Koch kam, Mensch, in Bernau werden die Hallen mit Namen, sollen die Namen, die Sporthallen mit Namen versehen werden. Und da ging es um die in der Ladeburger Straße, die Gunter Liche.
Genau.
Was, Gunter Liche, der Handballer, da gehört Erich Wünsch hin. Und das ist wohl schon durch und so. Ich meine, nichts gegen Gunter Liche, der hat in seinem
Sport
den Handball, war der auch, ich kannte ihn auch. Ja. Aber dann, als es hier soweit war, und ich gesagt habe, das gibt keine Frage, dann muss die Erich Wünsch hin.
Ja, cool.
Und wie auch immer, ich weiß nicht, wie es dann gelaufen ist. Aber
ist ja so jetzt sogar noch viel schöner, wenn jetzt die ersten Herner spielen alles, ne? Dann passt da noch viel mehr als Ladeburger. Also alles gut, so wie es ist.
Also wunderbar, das ist viel besser.
Das ist hier schöner.
Ist schöner.
Cool, also alles Gute. Danke dir, Karin.
Danke, Marco.
Bis dann.
Tschüss. Ja, danke schön.
Was für eine sympathische Frau. Danke, Karin, dass du Gast bei uns warst und danke euch fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße, bleibt schön gesund und wir hören oder sehen uns dann entweder beim nächsten Podcast oder beim Livestream der ersten Herren. Alles Gute für euch, euer Marco.